Mama macht Business. Der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 30. Episode von Mama macht Business. Heute dreht sich alles ums Thema Multipreneure. Im Gedankenkarussell erzähle ich dir, wie ich meinen Fokus wiedergefunden habe und warum mir das so wichtig ist, Fokus zu behalten. In der Kaffeepause treffe ich Julia Mack. Sie ist Expertin, Coach für Multipreneure und wir reden darüber, wie Multipreneure eine passende Businessstrategie entwickeln können und wie sie das Ganze nach außen kommunizieren können. Und in der Rubrik Mamas Werkzeugkiste verrate ich dir dann noch eine Methode, die du für Multipreneure als Multipreneur sehr gut einsetzen kannst. Gedankenkarussell. Heute dreht sich alles ums Thema Multipreneure, also Menschen, die mehrere unternehmerische Projekte gleichzeitig jonglieren. Ich möchte mit euch eine persönliche Geschichte teilen, die vielleicht vielen von euch bekannt vorkommen könnte. Ich habe meine unternehmerische Reise mit Lettering-Workshops begonnen. Diese kreative Leidenschaft hat mich wirklich erfüllt und ich konnte meine Begeisterung für das Zeichnen und Schreiben von Buchstaben mit anderen teilen. Irgendwann entdeckte ich jedoch eine weitere Leidenschaft, das Bullet Journaling. Anfangs liefen die beiden Themen komplett parallel, ohne Berührungspunkte, und mir fiel das extrem schwer, diese beiden Themen zu vereinen. Doch mit der Zeit eigentlich wurde mir klar, dass es eigentlich gar kein Problem gibt, dass ich eigentlich eine perfekte Nische gefunden habe, in der ich beide Leidenschaften einfach miteinander kombinieren kann. Lettering und Bullet Journaling. Hat sich keiner dran gestört. Kombinieren viele miteinander und hat genau deshalb natürlich auch funktioniert. Während ich mich dann in diesen Bereichen auch weiterentwickelt habe und natürlich die Welt auch passierte und es alles sich weiterentwickelte, kamen dann die ersten Videoaufträge für Unternehmen hinzu. Wir produzieren heute Videos für Kreativunternehmen im DIY-Umfeld. Letztes Jahr hatte ich dann plötzlich wieder drei Hüte auf. Lettering-Workshops, YouTube-Videos zum Bullet Journaling für meinen eigenen Kanal und Videoaufträge für andere Kreativkanäle. Das alles unter einen Hut zu bringen, fiel mir zunehmend schwerer. Ich hatte einfach das Problem, dass ich meine Arbeit nach außen nicht richtig kommunizieren konnte und am Ende stand ich auch nicht mehr voll dahinter. An diesem Punkt habe ich mich dann entschieden, tiefer zu gehen und holte mir da Unterstützung durch ein Coaching. Ich habe damals eine wichtige Entscheidung getroffen und zwar habe ich das Lettering aus meinem Portfolio gestrichen. Es war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, um meinen Fokus wiederzufinden. Und auch jetzt ist es natürlich wieder so, dass ich natürlich weiterhin Videos produziere für andere, Videos für meinen eigenen YouTube-Kanal zum Thema Bullet Journaling produziere, diesen Podcast mache, der sich an selbstständige Mütter richtet und eben auch noch Kreativschaffende dabei berate, wie sie ihre eigenen YouTube-Kanäle voranbringen können. Das ist auch wieder ein bunter Mix und daran erkennt man so ein bisschen, ich bin ein Tausendsasser. Ich habe unzählige Ideen und auch viele Skills, die wirklich gut ausgeprägt sind, aber ich habe einfach nicht genug Zeit, um sie alle umzusetzen, um alle Ideen auszuprobieren. Und deshalb ist Fokus für mich unerlässlich und diesen Fokus muss ich irgendwie reinbringen, damit ich mich nach außen klar positionieren kann und von Zeit zu Zeit nachjustiere, indem ich meine Projekte wieder in die richtigen Bahnen lenke. Also das ist so, so wichtig. Und ja, wenn man schon viele unterschiedliche Hüte aufhat und eben so ein Multipreneur ist, dann muss man da immer wieder den Blick drüber schweifen lassen, damit man eben nicht im völligen Chaos endet. Ja, und gerade an dich gerichtet, vielleicht bist du auch selbstständige Mutter oder Vater und du weißt, wir haben oft viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Und mein Tipp an dieser Stelle, sei mutig und fokussiere dich. Überprüfe regelmäßig deine Prioritäten und scheu dich nicht davor, auch mal was loszulassen, etwas nicht mehr zu tun. Denn so kann man am Ende wieder die Energie bündeln und eine Vision verwirklichen. Wir sprechen heute in der Kaffeepause mit Julia Mack. Sie ist Expertin für Multipreneure und deshalb bin ich sehr gespannt darauf, was sie zu dem ganzen Thema sagt. Kaffeepause. Julia Mack ist 43 Jahre alt, lebt mit ihrer Familie im Schwarzwald und hat 4 Kinder im Alter von 13, 11, 7 und 5 Jahren. Sie ist Diplom-Betriebswirtin und hat einen Master in Unternehmenskommunikation und Journalismus. Ihre Selbstständigkeit begann schon während der Schulzeit und sie hat nie eine reine Festanstellung gehabt, sondern immer parallel selbstständige Projekte verfolgt. Nach 5 Jahren in einer Führungsposition in einer Druckerei und mit der Geburt ihrer Kinder entschied sich Julia wieder für verschiedene selbstständige Wege. Corona zwang sie, ihre Offline-Kommunikationsberatung aufzugeben und ins Online-Business zu wechseln. Heute coacht sie seit 3,5 Jahren Selbstständige, die vielseitige Interessen haben und sich nicht festlegen wollen. Ihre Schwerpunkte sind Positionierung, Selbstmanagement und Verkauf. Herzlich willkommen, liebe Julia. Wie schön, dass du heute zu Gast bist. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir es endlich geschafft haben.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass wir es geschafft haben. Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht.
Definitiv, definitiv. Und heute wird es richtig spannend. Und zwar, wir reden über Multipreneur-Dasein. Das ist so dein Themenfeld. Und da habe ich viele verschiedene Fragen mitgebracht, die mich so umtreiben. Und ganz nebenbei hast du selber natürlich auch noch Kinder, 4 Stück an der Zahl, also ordentlich. Und da interessiert uns natürlich auch, wie du das Ganze wuppst, wie dein Zeitmanagement aussieht, wie schafft man das alles? Also darüber reden wir heute.
Mhm, freue ich mich. Ja, also mehr ist mehr, ne? So sieht es bei mir aus.
Ja, mehr ist mehr, alles ein bisschen Multi.
Genau, schauen wir mal, ob ich dich nicht furchtbar enttäusche mit meinen Tricks und Tipps.
Nee. Wir starten mal genau mit dem Kern eigentlich, denn gib uns doch mal so einen Einblick, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht mit 4 Kindern und ich glaube, du hast sogar noch 2 Pferde. Oder, nicht? Du hast auch noch ein bisschen drumherum. Einen Ehemann hast du auch noch. Also, genau. Und als Multipreneur-Schaffende, wie sieht so ein typischer Alltag bei dir aus? Wann kommst du an den Schreibtisch? Also, wir können ja mal sagen, wir sitzen jetzt hier 9.30 Uhr beim Interview. Wie hast du das geschafft?
Ja, also knapp. Knapp habe ich das geschafft. Den typischen Tag gibt es eigentlich nicht, das muss ich schon mal sagen. Wir haben 3 Schulkinder und seitdem wir Schulkinder haben, ist der Alltag wahnsinnig vorgetaktet. Also das hat sich extrem verändert, seitdem die Älteste in die Schule eingetreten ist. Mein Tag sieht tatsächlich so aus, dass ich ziemlich früh aufstehe. Ich brauche immer ein bisschen Vorsprung vor den Kindern. Also meistens so um 5:30, 6:00, dann versuche ich irgendwie mit unserer ältesten Tochter ein bisschen Yoga zu machen. Wir schaffen es meistens. Oft weckt sie mich und muss zugeben, ohne sie würde ich das gar nicht so machen. Die ist 13. Genau, und dann habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich bis um 9 Uhr permanent mit irgendjemandem frühstücke. Also ich frühstücke dann erst mit den beiden Großen. Die müssen um 6:45 aus dem Haus. Mit denen frühstücke ich dann zuerst, dann mache ich mich fertig und versorge eins der Pferde, das ist so ein bisschen alt und braucht Seniorenbetreuung, dann ist das mal noch dran morgens um 6:45. Dann weckt mein Mann unsere dritte Tochter, die geht in die Grundschule, dann frühstücke ich mit der, wenn ich zurückkomme, bevor die das Haus verlässt. Manchmal ist es ein bisschen knapp so mit Pferd und Frühstück, dann frühstücke ich eher mit dem Pferd und mein Mann eher mit unserer Tochter, aber ja, irgendwie so. Und dann wecken wir unseren Sohn, der ist 5, der geht in einen Waldkindergarten, der muss um 9 Uhr dort sein und dann nehmen wir uns da noch ein bisschen Zeit, ich frühstück mit dem. Also ich habe wirklich 4 Stunden sitze ich irgendwie mehr oder weniger um und am Frühstückstisch und ja, mache halt ganz viel nebenbei einfach. Also das ist natürlich nicht so, dass ich 4 Stunden da sitze, sondern dass ich halt nebenbei die Küche schon mal aufräumen und schon mal überlegen, was es mittags gibt und solche Sachen halt. Und wir ganz viel Organisatorisches haben. Wer hat heute Basteltag? Wer braucht was? Wer hat Sport? Also der ganz normale Wahnsinn einfach, wenn so 5 Leute aus dem Haus müssen. Mein Mann geht dann auch normalerweise mit. Ja, und dann ist es in der Regel eben 9 Uhr und dann beginnt mein Arbeitsvormittag. Ich arbeite prinzipiell vormittags immer bis um 12:30 Uhr. Donnerstag ist mein langer Tag, da sind die Kinder nachmittags betreut, da bin ich dann den ganzen Tag am Schreibtisch ja, so läuft dann der Alltag ab. Und ab mittags, 12.30 Uhr, geht es dann mit dem Mama-Programm weiter sozusagen. Termine, Sport, Musik, genau.
Mhm. Da kommen deine Kinder dann schon von der Schule nach Hause und dann gibt es Mittag.
Genau, so ist es, ja. Also die Größeren, die haben manchmal Mittagsschule, dann gehen die in die Mensa. Aber wir wohnen hier sehr ländlich und ja, der Jüngste hat bis 13.30 Uhr Kita, aber das ist fast schon doof, den dann später zu holen, weil dann muss ich auch noch zweimal Mittag essen.
Ja,
die zweite, die dritte, die kommt aus der Grundschule um 12.30 Uhr, 13 Uhr sowas.
Ja.
Und dann hole ich den immer passend und dann essen wir zusammen. Genau.
Ja, sonst muss ja auch nochmal los. Das ist ja auch umständlich.
Genau. Also ich habe das Glück, dass mein Mann eben auch selbstständig ist. Der kommt dann über Mittag manchmal und gabelt dann den Sohn auf. Da muss man hinfahren zum Kindergarten. Die andere läuft. Ja. Genau. Und dann ist Mittagsprogramm. Dann bin ich nur so mit einem halben Auge und mit so einer halben Gehirnzelle bei der Arbeit bis abends. Und dann, ja, dann geht's weiter.
Das heißt, du hast eigentlich so auf eine Woche betrachtet ein bisschen mehr als 20 Stunden Arbeitszeit zur Verfügung.
Ja, also tatsächlich, wenn überhaupt. Also ich komme auf knapp 20 Stunden. Also wenn ich mal mehr mache als 20 Stunden, dann muss ich abends dafür noch arbeiten. Und das habe ich mir tatsächlich letztes Jahr extrem abgewöhnt. Da war ich im Sommer ziemlich durch. Und da habe ich ein Abendarbeitsverbot für mich selber ausgesprochen, weil ja, das einfach dann auch oft dazu geführt hat, dass aus einer halben Stunde 3 Stunden wurden. Und Schlafen ist einfach, ja, auch sehr wichtig.
Ja, genau. Und einfach auch mal was anderes machen, mal ein Buch lesen oder was man eben so gerne macht. Einfach mal abschreiben, das ist super wichtig. Ja, einfach irgendwas machen, so was nicht Arbeit ist, ja. Aber das erfordert natürlich wahnsinnig gute Organisation. Ich meine, man macht immer die Erfahrung irgendwie so, dass viele Frauen, wenn sie dann zum Beispiel aus ihrer Elternzeit zurückkommen und dann nur noch in Teilzeit arbeiten, sie trotzdem die gleiche Arbeit gefühlt schaffen, weil viele es eben irgendwie hinkriegen, sich gut zu organisieren, zu priorisieren. Und wenn man weniger Zeit hat, heißt es nicht, dass man weniger schafft. Man muss nur einfach viel besser planen. Wie genau sieht denn Planung bei dir aus? Wie organisierst du dich? Gibt es bei dir einen Wochenplan? Was machst du so?
Ja, also es ist tatsächlich so eine Mischung aus kompletter Kontrolle und komplettem Chaos. Ich weiß nicht. Also wir versuchen tatsächlich immer, oder ich vor allem jetzt für meinen Bereich, aber eben wir dann auch als Familie, wir haben einen gemeinsamen Kalender, in dem alle Termine drinstehen, auf den auch alle Zugriff haben, die schon damit umgehen können, also quasi die beiden Großen, mein Mann und ich. Da sind wir wirklich sehr streng mit dem Eintragen von Terminen. Alles, was andere wissen müssen, kommt da irgendwie rein. Dann mache ich in der Regel freitags eine Wochenplanung für die nächste Woche. Ich mache das deswegen freitags, weil ich dann einfach am Wochenende irgendwie ein bisschen besser abschalten kann. Das ist am Freitag immer, also freitags ist immer so mein Bürotag. Da habe ich eigentlich keine Termine, da mache ich Buchhaltung und das, was so liegen geblieben ist und dann eben die Planung für die nächste Woche. Wenn das mal eine Weile nicht klappt, merke ich so richtig, wie mir das Wasser irgendwann bis zum Hals steht. Also nach 2-3 Wochen ohne Wochenplanung vergessen wir dann einiges und so. Also wir disziplinieren uns da schon, das wirklich zu machen. Das sprechen wir dann am Sonntag beim Frühstück irgendwie einmal kurz durch, ob es irgendwo Engpässe gibt in der Logistik. Genau, und dann schaue ich mir jeden Abend nochmal kurz an, was ist am nächsten Tag los. Braucht irgendjemand irgendwas und manchmal vergesse ich es auch einfach und dann vergesst halt jemand was. Also es klappt
jetzt
nicht
zu 100%. Du bist ja ein bisschen lockerer.
Ja, mein Gott. Ich bin ja ein kreativer Mensch, dann findet man halt irgendeine Lösung. Ich versuche das meinen Kindern auch irgendwie vorzuleben, dann wenn halt was nicht klappt. Ja Gott, dann überlegt man sich halt, wie es jetzt halt doch noch irgendwie funktionieren kann.
Ja. Ja. Aber du machst das alles digital? Es gibt keinen Papierplan oder so?
Der Kalender ist digital. Der Rest ist tatsächlich auf Papier. Also ich bin totaler Stiftmensch. Also wir schreiben den Wochenplan auf einen Zettel und wir machen auch immer so eine Art, ja, Essensplanung für die Woche. Da machen wir immer eine Umfrage am Freitag, was will wer nächste Woche essen. Das passt ganz gut, so 6 Gerichte, passt irgendwie auch zu der Woche. Dann wünschen sich alle immer was und dann tragen wir ein, an welchen Tagen wir das ungefähr essen und kaufen dann ein. Und dann, ja, es steht alles auf Papier, liegt dann in der Küche.
Ja, genau. Okay. Also eine gute Mischung da noch mit analog und digital.
Genau.
Okay, dann mal hin zu den Multipreneuren. Was ist denn so ein Multipreneur? Hol uns da mal so ein bisschen ab.
Ja, also der Begriff, den habe ich mir nicht ausgedacht. Ich hätte das gerne, ich wäre gern diejenige, welche gewesen, aber den habe ich entdeckt in einem englischsprachigen Wirtschaftsmagazin. Da ging es um einen Mann, der 2 oder 3 Unternehmen parallel führt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, aber ich habe diesen Begriff gelesen. Da habe ich schon ein paar Monate mit Selbstständigen gearbeitet und es war so immer der Begriff Scanner-Persönlichkeit. Der stand so ein bisschen im Raum, selbstständig als Scanner-Persönlichkeit. Und mir ist irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen in dem Moment, als ich diesen Begriff gelesen habe, dass es mir genau darum geht in meiner Arbeit. Ich habe BWL studiert ursprünglich und Kommunikationswissenschaften und mir macht es total Spaß, rauszufinden, wie etwas als Business funktionieren kann. Und ich hatte bis dahin immer wieder so ein bisschen das Thema, ja, aber ich muss eigentlich gar kein Geld verdienen, ich will einfach nur alle meine Leidenschaften ausleben und ich habe gemerkt, dass das mich nicht richtig abholt. Ich will einfach unternehmerisch denken und das auch vermitteln, sage ich mal, im weitesten Sinne. Und da hat mir der Multipreneur-Begriff eigentlich einfach extrem gut gefallen, weil es genau das abbildet, was ich in meinem Coaching rüberbringen will. Diese Vielseitigkeit und diese mehrere Projekte und Ideen und mehrere Standbeine, aber auch eben das unternehmerische Denken, also diesen Anspruch, damit wirklich Geld zu verdienen und den Lebensunterhalt zu finanzieren. Ich meine, vielleicht kannst du es dir denken, viele meiner Kundinnen und Kunden kommen aus dem kreativen Bereich, aus pädagogischen Bereichen, wo man halt so hingeht, wenn man kreativ ist und vielseitig interessiert. Das sind aber bedauerlicherweise in unserer Gesellschaft oft die Berufsgruppen, die schlecht verdienen. Künstlerinnen, Künstler, Kreative im weitesten Sinne, Menschen, die andere Menschen unterstützen. Und mich nervt es tatsächlich so ein bisschen, weil ich glaube, dass das auch hausgemachte Probleme sind, weil die Menschen einfach tolle Ausbildungen haben, aber nie gelernt haben, wie sie mit diesem Job selbstständig sein können. Und das ist jetzt sozusagen zum Kern des Coachings geworden. Ja.
Wir haben in der Einführung schon über dich gehört, dass du jemand bist, der eigentlich schon von Beginn an immer irgendwas nebenbei selbstständig gemacht hat oder freiberuflich oder genau, also immer so ein zweites Standbein noch, um sich einfach auch auszutesten oder Möglichkeiten zu nutzen, die einfach noch so ein bisschen über die Festanstellung herausgehen. Du bist dann in dein Coaching-Business gestartet, genau zu einem Zeitpunkt, wo es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig war, nämlich als der erste Lockdown vor der Tür stand. Gut, was heißt sehr, sehr schwierig? Auf der anderen Seite waren halt viele zu Hause und hatten überhaupt vielleicht mal die Gelegenheit, sich coachen zu lassen sozusagen. Aber wie hast du das Ganze dann aufgezogen? Woher kamst du an dem Punkt eigentlich? Warum kam es dann genau dazu, dass du genau mit Lockdown da angefangen hast? Und wie hast du dann dieses Business hochgezogen?
Also ich war da gerade aus der 4. Elternzeit quasi raus. Also unser Sohn war gerade 1 Jahr alt geworden und ich hatte vorher viele Offline-Coachings gehabt, Kunden zum Thema Kommunikation. Also ganz normal, Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Unternehmenskommunikation für Organisationen. Genau, also so halt, was man halt so macht, wenn man Kommunikation studiert hat. Ne? Ja. Und das habe ich gemacht und hatte auch einige Kunden so ein bisschen weiter begleitet über die Elternzeit, weil ich da einen nahtlosen Übergang wieder schaffen wollte und habe dann, war da frohen Mutes, hatte viele Termine in meinem Kalender für 2020 und dann kam dieses Virus und ich hatte quasi von heute auf morgen einfach gar keine Termine mehr und ich habe mir dann überlegen müssen oder dürfen oder wie auch immer, was ich stattdessen jetzt anfange mit meinem geplanten Business. Und ich hatte mich schon davor so ein kleines bisschen die Fühler ausgestreckt. Mein Sohn war ein Stillkind, das sehr ausgiebig genossen hat. Da kann man nebenher auch mal ein paar Podcasts hören oder mal ein paar Videos anschauen. Also ich hatte schon überlegt, dass das vielleicht ganz cool wäre. Ja, und dann habe ich erst mal tatsächlich, da muss ich selber ein bisschen schmunzeln, so im Nachhinein erstmal einen Kurs gemacht für Mütter zum Thema Vereinbarkeit. Also das war tatsächlich mein allererster Gedanke, dass das ja so eine große Herausforderung ist, sich dann wiederzufinden und die eigenen Werte oder was einem wichtig ist, da nicht den Kontakt zu sich selber zu verlieren und so. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich an der Front ja selber gerade wahnsinnig zu kämpfen habe. Wir waren mit 4 kleinen Kindern zu Hause. Mein Mann hat nicht zu Hause gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Wir haben noch einen Umzug vorbereitet und ich habe dann das Homeschooling gemacht und also keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie ich es gemacht habe. Ja, also tatsächlich irgendwie, ja, zwischen Mittagsschlaf oder abends, wenn die dann geschlafen haben. Also die ersten Monate haben sicherlich vor allem zu Zeiten stattgefunden, zu denen man normalerweise nicht arbeiten sollte. Genau. Ja, also es war Wahnsinn. Aber da kommt mir halt vielleicht auch einfach mein Charakter irgendwo entgegen. Ich bin halt jemand, ich stürze mich einfach rein. Ich denke nicht so viel nach. Ich will das einfach dann ausprobieren. Und das ist manchmal auch doof, weil die Rechnung kommt dann ein bisschen später. Ja, aber so irgendwie hat sich das dann gelohnt, jetzt so aus der Retrospektive. Aber zwischendurch habe ich auch ganz oft Momente gehabt, wo ich gedacht habe, warum tue ich mir das eigentlich an? Bin ich bescheuert? Geh doch einfach zurück in so einen angestellten Job und mach Feierabend, wenn alle Feierabend haben, und geh nach Hause, ja, und wenn du Urlaub hast, dann denk nicht dran und so. Also es war schon ganz schön hart.
Was genau ist es, was dich an den angestellten Jobs so ein bisschen stört? Warum bist du am Ende doch nicht dahin zurückgegangen?
Also im Grunde genommen hatte ich ein blödes Gespräch, und in vielen Gesprächen mit anderen Müttern stelle ich leider fest, dass Mütter oft solche blöden Gespräche haben. Als ich schwanger war und dann eben die Frage war, wie lange ich in Elternzeit gehen werde mit unserer ersten Tochter. Wie gesagt, da hatte ich gerade war ich 5 Jahre als Marketingleiterin in einer großen mittelständischen Firma. Und ich hatte damals 2 Chefs, wenn man so will, und der eine hat reagiert, als ich dann gesagt habe, ja, ich würde 1 Jahr auf jeden Fall Elternzeit nehmen und vielleicht stundenweise einfach zurückkommen während der Elternzeit. Und dann hat der eine quasi gesagt, er hätte mich ehrgeiziger eingeschätzt, und der andere hat reagiert mit, bleiben Sie doch bitte wenigstens 2 Jahre zu Hause, damit es sich lohnt, jemanden für Sie einzustellen. Also das waren so die beiden Reaktionen auf meine Elternzeit. Auf meine Vorstellung davon, wie das laufen könnte. Und dazu kommt noch, dass das im Prinzip überhaupt keine blöden Chefs waren. Also das hat mich eigentlich noch viel mehr gekränkt oder traurig gemacht in der Situation, weil ich festgestellt habe, dass das ganz offensichtlich normal ist, so solche Reaktionen zu bekommen. Und ich weiß noch, dass einer der Chefs mal so ein bisschen gewitzelt hat, ja, als ich dann schwanger war. Deswegen stelle ich nicht so gern junge Frauen ein. Auch so ein Spruch ist ja schon total daneben. Und ich ihm dann mal ganz kurz erklärt habe, welche jungen Männer in der Zeit, in der ich da war, schon angefangen hatten und wieder weg waren. Und dass das eigentlich eher eine gute Idee war, mich einzustellen in dem Vergleich. Also das hat mich echt brutal genervt, muss ich wirklich sagen. Also, und mal, ich bin schon immer so eine, ich kann Ungerechtigkeit einfach überhaupt nicht ausstehen. Da werde ich richtig sauer, und ich habe dann sofort gewusst, ich werde auf gar keinen Fall mehr hin zurückgehen. Und inzwischen gab es natürlich immer wieder so Situationen, wo ich dachte, es wäre irgendwie toll, aber am Ende komme ich unterm Strich doch immer zu dem Punkt, dass mir meine Freiheit viel, viel mehr wert ist als die Sicherheit, die vermeintliche Sicherheit im Angestelltenverhältnis. Mein Mann hat griechische Wurzeln, und wir sind jedes Jahr den kompletten August in Griechenland. Ich habe keine Termine, wenn meine Kinder Schulferien haben. Ich kann es mir einfach so machen, wie ich es gern haben möchte. Es war natürlich auch ein Prozess. Am Anfang dachte ich muss alles so machen, wie die anderen es haben wollen. Inzwischen bin ich da ja deutlich gelassener und mache es einfach so, wie ich will, und hoffe irgendwie und vertraue darauf, dass dann schon die richtigen Leute kommen. Ja. Aber im Grunde genommen ist es inzwischen so, dass mir einfach meine Unabhängigkeit 1000-mal wichtiger ist als, die vermeintliche Sicherheit eines festen Jobs, weil ich glaube, wir bieten uns da auch in einer trügerischen Sicherheit.
Ja, genau. Richtig. Ich glaube, das haben viele natürlich auch während Corona lernen müssen, schmerzlich erfahren müssen, dass ja da auch auf einmal Jobs nicht mehr so sicher waren. Oder auch jetzt, ich meine, jetzt sind auch wieder ungünstige Zeiten, also da machen auch mal auf einmal irgendwelche Unternehmen zu, wo man nie gedacht hätte, dass die zumachen.
Absolut.
Es ist ja spannend, dass du so rum reagiert hast und dich für deine Freiheit entschieden hast und nicht so reagiert hast, zu sagen, okay, ich krieg halt nur ein Kind, das funktioniert sonst alles hier nicht, sondern du hast dich ja ganz aktiv offensichtlich für deine Freiheit entschieden, noch 3 weitere Kinder gekriegt. Da merkt man ja so ein bisschen, dass du diesem ja, diesem Angestellten Ideal wahrscheinlich schon relativ früh abgeschworen hast und gesagt hast, okay, es muss irgendwie anders gehen. Umso spannender zu sehen, wo du eigentlich heute stehst und was du jetzt machst. Und wie ist das bei euch zu Hause, wenn dein Mann auch Unternehmer ist und befruchtet ihr euch da so ein bisschen gegenseitig? Also ist der auch so dein Cheerleader, der dich auch anfeuert, Ideen umzusetzen? Profitiert ihr da so ein bisschen gegenseitig voneinander?
Teils, teils. Also es gibt sicherlich, also da wir uns tatsächlich beim Arbeiten kennengelernt haben und auch in den letzten, also wir kennen uns schon ziemlich lange, ich habe es tatsächlich vorgestern für meine Tochter mal nachgerechnet, wir kennen uns schon fast 23 Jahre. Also ich war damals noch Studentin und er war junger Projektleiter, IT-Projektleiter, als wir uns kennengelernt haben. Ich sage deswegen teils, teils, weil es natürlich einerseits so ist, dass wir uns als Berufstätige kennen und schätzen und genau wissen, was der andere kann, was die andere macht und wo unsere Stärken da sind. Und ich glaube, das ist auch was, was wir sehr aneinander bewundern, wie wir wie unterschiedlich wir sind, aber wie wir eben trotzdem so unseren Weg gehen. Ich muss aber auch sagen, die Vermischung von Elternschaft und Selbstständigkeit führt da natürlich auch immer wieder zu Ressourcenkonflikten, sage ich jetzt einfach mal. Das war, als wir noch keine Kinder hatten, überhaupt kein Thema. Aber inzwischen ist einfach, ja, so, ich meine, klar, wir haben, wie gesagt, Pandemie hinter uns, alle Familien haben das hinter sich gebracht in irgendeiner Form. Das waren wahnsinnige Belastungen für alle Menschen. Und inzwischen macht sich natürlich schon ab und an mal so das Thema Erschöpfung breit. Und dann ist man nicht mehr so großzügig mit dem Partner oder der Partnerin, weil natürlich eigentlich niemand mehr was übrig hat. Also was früher so, oder so, ich sag jetzt einfach vor Pandemie, das klingt so ein bisschen, ja, platt, aber ihr
versteht, dieser
was
Erfahrung,
ich meine.
Sagen wir mal.
Genau, also ihr wisst, was ich meine, dass wir da einfach noch eher auch mal so flexibler und ja klar, mach doch und so. Und jetzt ist eher so, dass man manchmal denkt, was, aber dann muss ich noch mehr, also jeder ist da eigentlich davon abhängig, dass der andere mal was abnimmt und es ist aber eben voll schwierig, sich gegenseitig was abzunehmen. Also das hat sich schon in den letzten Jahren verändert. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir es halt sehen und nicht so denken, wir sind alle blöd. Aber es hat Vor- und Nachteile. Wir sind natürlich wahnsinnig frei in unserer Alltagsgestaltung, das muss man echt sagen. Also das sehe ich wirklich als das Privileg unserer Konstellation, weil wir wirklich für fast nichts externe Menschen brauchen, weil wir einfach immer, einer kann mit zum Arzt zur U-Untersuchung, einer kann mit zum Vorspiel, wir können halt wirklich ja fast arbeiten, wann wir wollen. Das ist natürlich nicht immer so, aber in der Regel, also es gibt wenig Terminkonflikte, die wir nicht lösen können. Und jetzt die Frage beantwortet. Ja, ich denke schon. Also es gibt Riesenvorteile und wir lieben das so, frei und unabhängig da die Zeit und den Alltag zu gestalten. Aber es gibt eben natürlich auch, wenn es hart auf hart kommt, immer so schon auch Ressourcenkonflikte. Und gerade in der Anfangszeit meiner jetzigen Selbstständigkeit war natürlich auch oft so die Frage, was können wir uns leisten? Ne? Also ich habe ja nicht sofort ganz viel Geld verdient und er hat nicht sofort viel kürzer treten können. Also dann ist es schon immer so ein Aushandeln, wer jetzt gerade die Arbeitszeit haben darf und wer jetzt gerade eben die Care-Arbeit übernimmt. Und wir haben nun mal vier Kinder, das kostet Geld, unser Alltag kostet Geld und das muss irgendwo herkommen. Und da gab es natürlich auch Situationen, in denen ich zurückgesteckt habe, weil einfach klar war, im Moment müssen vor allem die monatlichen Kosten gedeckt sein. Und dann gibt es aber auch wieder Situationen, wo es dann eben andersrum ist. Also ja.
Das ist natürlich eine wahnsinnige Schwierigkeit, da diese Balance hinzubekommen, dass man eben am eigenen Business arbeiten kann und das eben größer machen kann, damit es auch was abwirft. Und auf der anderen Seite natürlich immer im Blick behält, dass es jetzt gerade passt. Also das ist sicherlich ein super spannendes Thema, partnerschaftlich gesehen. Weil man muss ja wahnsinnig viel miteinander sprechen, damit der Partner auch immer sieht, okay, was passiert jetzt gerade, wie ist der Fortschritt, welche Weiterentwicklung, ist es vielleicht sinnvoll, dass ich jetzt langsam mal kürzer trete, damit sie weiter vorankommt und so weiter. Das ist natürlich ein wahnsinniger, wahnsinnige Kommunikationsherausforderung, glaube ich. die dann zu meistern. Aber du scheinst ja da wirklich einen Punkt gefunden zu haben, der viele umtreibt. Und aus meiner eigenen Erfahrung kann ich das auch bestätigen. Dieses Multipreneur-Dasein, ich fühle mich da auch so ein bisschen angesprochen, obwohl ich jetzt ja, keine Ahnung, ich hätte mich, bevor ich jetzt mit dir gesprochen habe, nicht so bezeichnet, aber wenn ich mich jetzt damit ein bisschen beschäftige und auch in der Vorbereitung jetzt auf unser Interview, ich finde es schon spannend, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die eben in ihrer Selbstständigkeit verschiedene Dinge entdecken, die sie gut können, die sie gerne machen möchten, ausprobieren möchten, und das dann alles unter einen Hut zu kriegen, ist aus meiner Erfahrung heraus wahnsinnig anstrengend. Also ich ganz persönlich habe immer wieder die Herausforderung, ich habe momentan gerade noch ein Angestelltenverhältnis nebenbei. Ich bin noch als Dozentin tätig,
in der Elternzeit vertreten. Angestelltenverhältnis nebenbei. Normalerweise immer die Selbstständigkeit nebenbei und das Angestelltenverhältnis.
Ja. Ach so, naja, gut, so halt so 50-50 habe ich das, nicht? Und ich stelle für mich immer wieder fest, und ich weiß nicht, ob das so ein Ding an mir ist, dass ich da irgendwie zu wenig Ressource frei habe, aber mich strengt das extrem an, so zwei Welten zu handeln. Und ich bin dann meistens in beiden Welten nicht besonders gut. Also ich kann viel besser arbeiten, wenn ich einen Fokus haben kann. Und wenn mir dieser Fokus immer wieder rausrutscht, weil ich eben wieder woanders bin und thematisch, dann mache ich das nur mit 90% oder 80%. Und das nervt mich immer selber. Mich würde total interessieren.
Sind das deine 90%? Sind das deine 90% oder sind das dann auch die, so für die du da gerade arbeitest? Nee, oder bist nur du unzufrieden?
Ja, ich glaube, das sind meine 90%. Also zumindest habe ich jetzt noch nicht nachgefragt, wie alle anderen das einschätzen. Ich glaube, Punkt nach außen sieht das ja immer ganz gut aus, und das wirst du auch kennen. Man baut sich eine Selbstständigkeit auf, die startet erstmal, und natürlich muss man erstmal ein bisschen klappern, bevor das Ganze dann auch gut klingt und so weiter. Aber nach außen denken dann Leute manchmal, was man da alles für Wunder erschafft, und man selber holt es dann wieder ein bisschen runter. Ich meine wirklich für sich selbst so. Mhm, mich würde jetzt total interessieren in deinen Coachings, was siehst du da, was sind so die größten Herausforderungen bei eben diesen Leuten, die verschiedene Herzen in ihrer Brust haben und die gerne umsetzen wollen? Worum dreht ihr euch viel?
Also, dass es überhaupt problematisiert wird, dass man mehrere Dinge machen möchte und kann oder sowas, ne? Also die Menschen, die zu mir kommen, empfinden das ja als Herausforderung. Für die ist es etwas, also du hast es jetzt offensichtlich noch, du warst sozusagen in der unbewussten Inkompetenz, du spürst zwar irgendwas, manchmal strengt dich das an und sowas, und du leidest darunter, zwischen diesen beiden Welten zu sein und so, aber du hast noch gar nicht so richtig gesehen, dass es vielleicht daran liegt, dass du mehrere Dinge machst und dass die vielleicht nicht so leicht miteinander zu verbinden sind und sowas. Also es ist ja auch so ein Prozess, wo man sich so rein entwickelt. Die Menschen, die mit denen ich arbeite, die sind, die wollen sehr viele Dinge machen und merken halt, dass es nicht geht, aus verschiedenen Gründen, oder dass es bisher nicht geht. Und dass das im Moment problematisch ist, das ist tatsächlich so ein bisschen historisch bedingt. Wir erleben ja immer noch so die Endausläufer der Industrialisierung. Da war halt Arbeitsteilung das große Ding, Mensch gleich Maschine. Und es war so, dass du konzentrierst dich auf eine Sache, nur auf diese eine. Und wenn du die richtig gut machst, dann ist alles am besten. Ja, und jeder macht nur eine Sache, und dann sind alle perfekt in dem, was sie da machen. Wenn wir so zurückdenken, Leonardo da Vinci oder auch die Handwerker im Mittelalter oder sowas, ja, die hätten ja alle gar nicht überlebt, wenn die nur eine Sache gekonnt hätten. Da musste man alles können, um irgendwie klarzukommen. In der Zeit hätte niemand es als Problem empfunden, mehrere Dinge zu machen. Aber wir leben halt in so einer Expertinnengesellschaft, ne? Man muss eine Sache ganz spitz, in der muss man ganz gut sein. Wir hören das ja auch überall. Finde deine Nische, positionier dich spitz. So, und dann versuchen die Menschen, mit denen ich arbeite, das zu lösen, und geraten sozusagen an zwei Stellen an die Grenze. Entweder sie versuchen wirklich alles parallel zu machen, und der Tag hat halt nur 24 Stunden, und sie optimieren sich in die totale Erschöpfung rein und sagen, ah, ich, aus jeder Minute kann ich noch was rausquetschen und das kann ich doch gleichzeitig machen. Also dann ist so das Thema Zeitmanagement, Selbstmanagement, Selbstorganisation ist so das Thema, an dem die Menschen ja fast schon manchmal zugrunde gehen, weil sie dieser Selbstoptimierungswahn da wirklich so ganz ins Absurde getrieben wird. Und die anderen, die ja laufen quasi gegen dieses Thema Positionierung und sagen, ich möchte so gern für etwas stehen, ich möchte sagen können in 3 Sekunden, was ich mache und wer ich bin, ich möchte ganz klar mein Angebot nach draußen bringen und die Leute sehen mich und ich erzähle denen, was ich mache und ich sehe nach 30 Sekunden, klappen denen die Augen nach hinten und die denken sich, oh mein Gott, da kann die ja bestimmt gar nichts richtig, wenn die so viele verschiedene Sachen macht. Also wie geht man nach außen mit so einem breiten Themenspektrum? Das sind die 2 Typen, sage ich jetzt einfach mal. Gibt es natürlich auch Mischformen. Aber das sind die großen Herausforderungen.
Ja.
Genau. Selbstmanagement oder Positionierung.
Nun ist ja das Podcast-Thema hier auch groß Zeitmanagement. Was rätst du denn Leuten, die genau an diesem Punkt sind, die eben verschiedene Ideen umsetzen wollen und aber einfach merken, wie du schon sagst, es sind nur 24 Stunden und
so
die Lösung kann nicht sein, den Schlaf einzukürzen.
Genau, aber das machen natürlich die meisten. Ich bin da auch schuldig im Sinne der Anklage. Also man reizt es dann wirklich aus bis zur letzten Minute. Ja, also ich zitiere da ganz gern meine Oma. Ich hoffe, ihr versteht es. Ich übersetze es, falls man es nicht versteht. Die hat immer gesagt, mehr vom Falschen macht es nicht besser. Also wenn man schon sehr lange versucht, Probleme zu lösen mit einer gewissen Vorgehensweise und die Probleme sind immer noch da, dann wird es nichts nützen, noch mehr von dem, was man bisher schon gemacht hat, zu machen und noch strenger mit sich zu sein und noch disziplinierter und den Tagesplan noch detaillierter runterzuschreiben. Wenn das schon jetzt nichts gebracht hat, dann wird mehr davon auch nichts bringen. Und ich glaube, vielleicht der Kern meiner Arbeit, der hat gar nichts mit Business zu tun, sondern der Kern meiner Arbeit hat damit zu tun, dass ich verstehe, dass ich mich nicht anpassen muss an die Umwelt, in der ich existiere, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, sondern dass ich mir die Umwelt an mich anpassen muss. Also sprich, erstmal zu akzeptieren, ich bin, wie ich bin. Wenn jetzt jemand zum Beispiel seit Jahren versucht, einen digitalen Kalender zu führen, aber am liebsten einfach immer alles auf irgendwelche Zettel schreibt, die in der Küche liegen, so wie ich. Warum sollte ich denn das 5. Projektmanagement-Tool ausprobieren, wenn die 4 anderen schon nichts gebracht haben und ich nach 2 Wochen wieder gedacht habe, ach, war schon wieder alles veraltet, ich habe es nicht auf dem Laufenden gehalten, ich habe es nicht aktualisiert, ich habe nicht reingeschaut. Also wir versuchen oft dauernd das Gleiche zu machen, nur vielleicht wir nennen es dann anders oder so, aber es bringt gar nichts. Also erstmal zu gucken, wie tick ich eigentlich beim Thema Zeitmanagement? Wie würde ich es denn machen, wenn ich gar nicht verschmutzt wäre von allem von außen? So, wenn gar nicht mir jemand sagen würde, so musst du es aber machen, du brauchst jetzt aber einen digitalen Kalender, du musst jetzt aber um 5 Uhr aufstehen. Das hört man ja dann auch, 5 a.m. Club, ihr steht. Wenn ich dann immer höre, ganz ohne Witz, und dann höre ich so, ja, also wenn du deine Produktivität steigern willst, steh doch einfach mal 1 Stunde früher auf. Und ich denke so, ja gut, dann muss ich gar nicht mehr ins Bett gehen. Das ist so total am Leben und an der Realität von vielen Menschen vorbei. Morgenroutine, was man da nicht alles machen muss. Jetzt habe ich vorher kurz erzählt, ich versuche morgens immer Yoga zu machen. Da stellen sich jetzt alle bestimmt vor, dass ich da eine 3/4 Stunde mega hübsch Yoga mache. Ganz ehrlich, ohne BH im Schlafanzug 5 Minuten. So, aber es ist besser als nichts. Also ich glaube, der 2. Tipp wäre vielleicht, Perfektionismus ein bisschen ad acta zu legen. Aber der 1. wäre wirklich mal zu überlegen, wie ticke ich eigentlich? Was passt wirklich zu mir? Und nicht, was denke ich, wie ich sein müsste, damit mein Tag gut läuft.
Denkst du, es gibt Typen, die nicht für die Selbstständigkeit geeignet sind, weil sie sich einfach so verzetteln in ihrer Scanner-Persönlichkeit, sag ich jetzt mal, weil sie einfach so vieles machen wollen, aber sie einfach bestimmte Skills irgendwie sich nicht aneignen wollen. Gibt es Menschen, die einfach nicht dafür gemacht sind oder kann eigentlich jeder das lernen, wie er sich da reinfindet?
Also tatsächlich würde ich mir ja jetzt fast widersprechen, wenn ich sagen würde, ich glaube, dass es Menschen gibt, die nicht dafür geeignet sind, weil letztlich, wenn ich sage, hey, du bist, wie du bist und dann mach es eben so, wie es zu dir passt. Das ist ein Thema, wo ich immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehe, weil wir natürlich in einer Zeit leben, in der ganz oft auch Themen wie ADHS, Depressionen und sowas mit reinspielen, die berührt man dann am Rande. Also ich finde immer wichtig, halt einfach klar zu haben, bin ich psychisch gesund? Ja, also das ist vielleicht da eine Situation, wo ich sagen würde, hey, wenn jemand zum Beispiel gerade aktuell in Therapie ist, dann ist es richtig und wichtig, das mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin zu besprechen, ob man gerade überhaupt diese Baustelle Selbstständigkeit aufmachen sollte oder ob es nicht gerade andere Baustellen gibt. Weil Selbstständigkeit ist halt auch krass. Also es ist natürlich schon Persönlichkeitsentwicklungsprogramm so irgendwie.
Ja.
Aber ich ansonsten würde ich sagen, frei nach meinem Lieblingsmotto, geht nicht, gibt's nicht. Ja, ich glaube. Gibt immer eine Möglichkeit.
Aber das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil manchmal kann die Selbstständigkeit ja auch eine Lösung für etwas sein, weil man einfach vor irgendwas anderem wegrennt. Also jetzt als Beispiel, wie du es vorhin von deiner Anstellung erzählt hast, wenn man so eine Erfahrung macht und man sagt dann einfach an dem Punkt vielleicht, also das ist es nicht, ich renne jetzt einfach mal weg, ich weiß jetzt zwar nicht, was draus wird, und dann landet man in der Selbstständigkeit. Also da ist es schon, glaube ich, wirklich super wichtig, auch auf sich selbst zu gucken. Und ich sage immer so, wenn man eben kein Umfeld hat, was einen da unterstützen kann, vielleicht auch auf einen guckt und sagt, du, mach mal ein bisschen langsam, vielleicht ist es nicht ganz das Richtige für dich, dass man sich dann eben auch Unterstützung sucht in Form einer Coach, eines Coaches. Da muss man natürlich genau gucken, wen man da an seine Seite holt, aber dass das eben auch wirklich eine gute Möglichkeit sein kann, um eben sowas eben auch erstmal abzuklären. Ist das was für mich? Passt das jetzt gerade zu meinem Leben? Oder ist vielleicht doch einfach ein anderer Job auch eine Lösung?
Ja, ja. Also ich meine, ich hätte ja theoretisch auf das doofe Gespräch oder die doofen Gespräche auch damit reagieren können, dass ich sage, so, und jetzt gehe ich aber in Unternehmen rein und in Konzerne und jetzt kämpfe ich mal für Vereinbarkeit in Unternehmen als Angestellte. Ich meine, die Position gibt es ja heute. Das ist jetzt 15 Jahre her, dass ich dieses Gespräch hatte. Da hat sich ja schon was geändert in der letzten,
ja,
in den letzten 15 Jahren. Genau.
Was die heute so zu ihren Schwangeren sagen.
Ja, also genau, weiß nicht, genau, wäre eigentlich echt mal spannend. Müsste ich sogar mal fragen. Ich habe teilweise wirklich noch Kontakt zu denen. Ich glaube halt, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, du hast gerade schon gesagt, vorsichtig sein, wen wir uns da reinholen, weil ich finde schon, manchmal sind so Leute, die einen sehr gut kennen aus dem privaten Umfeld, nicht unbedingt die besten RatgeberInnen, weil die oft ja auch eigene Interessen haben, die ihnen gar nicht so bewusst sind. Also wenn man jetzt dann zum Beispiel den Partner fragt oder die Partnerin und die sieht dann quasi im Hintergrund nur das Alarmschild, ich werde dann hier mehr eingebunden sein, weil wenn er oder sie mehr macht, dann muss ich mehr beruflich machen, dann muss ich mehr oder mehr privat machen. Also sowas, obwohl die es vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen. Also, aber da kann natürlich schon auch so ein Rat oder so verfälscht sein. Und ich glaube auch, was immer sehr problematisch ist, tatsächlich, wenn man Rat bekommt, weil meine Empfehlung ist eigentlich immer, jemanden zu suchen, der nicht sagt, ich habe die perfekte Lösung für dich, so und so musst du es machen, dann wird es super, sondern jemanden, der sagt, ich weiß nicht, wie deine perfekte Lösung aussieht, aber ich kenne den Weg, wie du es für dich herausfindest. Ich glaube, das ist seriöser, weil diese ganzen Coach-Gurus, die uns natürlich alle täglich um die Ohren fliegen, die verbindet ja vor allem eines, die haben irgendwas für sich klar gekriegt. Für die hat es funktioniert oder auch manchmal gar nicht, man weiß es nicht mal so genau. Und die sagen jetzt, das ist das Nonplusultra. Wenn du es so machst, wirst auch du erfolgreich sein. Und es blendet total aus, dass wir alle Menschen sind mit unterschiedlichsten Voraussetzungen, mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, Rahmenbedingungen und. Und es gibt nicht die perfekte Lösung für alle. Ja, die gibt es einfach nicht. Wir merken das bei Klamotten ganz banal. Es gibt natürlich Konfektionsgrößen, aber mal ganz ehrlich, die gibt es halt für einen Standardtypen und eigentlich passt niemand perfekt in diese Standardgrößen. Eigentlich müsste jede zur Änderungsschneiderei gehen, um so Kleinigkeiten noch abzuändern, selbst wenn man gut in Konfektionsgrößen reinpasst. Perfekt passen die eigentlich auch nie. Also das ist halt so der kleinste gemeinsame Nenner irgendwie.
Schöner Vergleich, ja, definitiv. Stichwort Positionierung, weil du das schon angesprochen hast, Julia. Mhm. Das ist ja wirklich eine
schwierige Kiste, sich erstmal selber für sich klarzuziehen und dann das Ganze noch nach außen zu kommunizieren. Was rätst du denn da, wenn man eben genau so, wie du es eben beschreibst, jemand ist, der unterschiedliche Themen vorantreibt, Businesses unterschiedliche Stränge hat? Also wir können das mal ganz praktisch machen. Bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe auf der einen Seite meinen Job, Videos zu produzieren für Unternehmen und YouTube-Beratung zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich diesen Podcast, der eben selbstständige Mütter anspricht, rund um Zeitmanagement. Ich sage ganz ehrlich, die Positionierung ist schwierig, weil man man hat eigentlich zwei Funktionen. Und wie stellt man sich nun nach außen dar? Wie schafft man es? Macht man zwei Instagram-Accounts und damit hat man das Ding gewuppt? Oder was empfiehlst du da?
Es kommt drauf an, wenn du persönlich das Gefühl hast, dass das für dich zwei komplett unterschiedliche Baustellen sind und du überhaupt keinen Schmerz damit hast, dass das zwei Baustellen sind, du auch keinen Schmerz damit hast, dass du zwei Insta-Channels hast und das für dich einfach, alles super funktioniert.
Ich weiß, dann, welchen Schmerz du meinst.
Genau, also man muss die dann halt auch bespielen, ja. Ich habe Kundinnen und Kunden, die haben ganz unterschiedliche Themen, Zielgruppen, die machen unterschiedliche Business. Da ist die Herausforderung, über die wir sprechen, ist das Organisieren der unterschiedlichen Standbeine. Wie kann man das gut handeln? Ich habe aber auch Kundinnen und Kunden, die sagen, ich will das nicht, ich will mehrere Dinge machen und ich will aber eins daraus machen. Ich bringe jetzt auch mal ein Beispiel. Also ich habe einen Kunden, der ist Schauspieler, Musicaldarsteller, der ist engagiert als Künstler, das ist quasi sein Hauptberuf, war ihm aber finanziell viel zu unsicher und er wollte ein zweites Standbein und hat dann ein Hochzeitstanz-Choreografie-Business noch gegründet.
Ja, okay,
und
cool.
Choreografiert mit Paaren gemeinsam ihren maßgeschneiderten Hochzeitstanz.
Ach,
die beiden
so.
Sachen haben nichts miteinander zu tun.
Ja.
Er hat zwei Insta-Profile, er hat wirklich zwei komplett voneinander unabhängige Selbstständigkeiten und bespielt die auch komplett getrennt. So, deswegen beschäftigen wir uns vor allem damit, wie er das hinkriegt. Ja, wann er Aufträge hat, wir gucken, wann sind die Engagements, wann sind die Proben, wann kann er Werbung machen für sein Hochzeitstanzbusiness, weil die Paare heiraten ja meistens, es gibt ja die Hochzeitssaison, also muss man im Herbst diese Sales-Geschichte machen. So, dann habe ich aber auch eine Kundin, die ist war früher Stadtentwicklerin oder Raumplanerin, hat eine Naturgartenausbildung und die möchte einfach Naturgärten im weitesten Sinne unter die Menschen bringen sozusagen. Die hat als Zielgruppe Privathäuser, die sich irgendwie ihr Privatgrundstück so gestalten möchten. Die hat öffentliche Hand mit Schulen, Kindergärten, öffentlichen Flächen. Die hat Unternehmen, die ihr Dach begrünen wollen. Die hat Schulklassen, in denen sie darüber berichtet. Die hat also ganz unterschiedliche Zielgruppen. Aber ihr Thema ist Naturgarten. Deswegen kann sie das unter einem Dach vereinen. Da macht sie ganz unterschiedliche Dinge, aber die Überschrift ist klar. Bei dir ist so ein bisschen die Frage, ob das Thema, also wenn wir jetzt auf dein Beispiel gehen, da würde ich jetzt sozusagen fragen, wie eng sind tatsächlich die Verbindungen? Also tust du für beide Jobs ähnliche Dinge? Also sind deine Tätigkeiten sehr ähnlich für beide Jobs, sowohl für diesen Podcast hier als auch für dein Business als Content Creator für andere sozusagen. Und dann könnte zum Beispiel eine Idee sein, diesen Podcast hier als Case Study zu nutzen für deine anderen Projekte. Ne? Also, dass dieser Podcast so eine Unterblase ist von alle Projekte, die du als Creator machst. Dann bist du die Creatorin, du hast da die Projekte für die Unternehmen und du hast eben auch dein eigenes Projekt, das ist da so nebendran, aber es gehört alles unter eine gemeinsame Überschrift. Und dann kannst du für neue Leute, die du gewinnen willst, kannst du dann sagen, guck mal, ich mache zum Beispiel auch ein eigenes Projekt, so sieht es dann aus, so sieht es aus, wenn ich das für Firmen mache, mein Portfolio, dann ist es Teil deines Portfolios sozusagen.
Ja, dann, Julia, du machst mich gerade extrem glücklich mit deiner Aussage.
Dann wird dein Podcast sozusagen zu deinem Marketing-Instrument.
Ja.
Ne? Genau, so kannst du es machen.
Ja, total spannend.
Könntest. Ich kenne ja jetzt nicht alle Details, aber das wäre so ein Ansatz. Ne?
Super Ansatz, perfekt. Ich habe das schon hinten im Hinterkopf gehabt, aber du hast es jetzt ausgesprochen. Das ist richtig gut. Und ich glaube, so wird das auch in die Richtung gehen demnächst. Du hast Gott sei Dank diese anderen beiden Beispiele noch gebracht. Das zeigt genau diese Relevanz dieses Themas, wie schwierig das eigentlich sein kann, genau diese Thematiken zu verbinden und wenn man eben Themen hat und sich das eben genau anzuschauen. Und wenn man da natürlich jemanden hat, der einfach auch die richtigen Fragen stellt, dann kommt man da meistens ein bisschen schneller voran. Also vielen Dank für diesen konkreten Einblick. Ich habe jetzt zum Ende noch 10 Entweder-Oder-Fragen an dich, damit wir dich einfach noch ein bisschen besser kennenlernen und die HörerInnen sozusagen wissen, was du so sonst noch so machst. Also starten wir mal. Tee oder Kaffee?
Kaffee, Kaffee, Kaffee.
Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
E-Mail oder Telefon?
Telefon.
Nachtigall oder Lerche?
Nachtilerche.
Ein Misch.
Genau.
Virtuell oder vor Ort?
Finde ich auch ganz schwierig. Für meine Freiheit absolut virtuell, aber ich vermisse die echten Begegnungen schon manchmal in meinem Alltag. Ja.
Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Oder manchmal barfuß. Ich muss immer noch ergänzen. Socken, barfuß.
Genau, also auf jeden Fall nicht Hausschuhe.
Okay, genau. Dann Instagram oder LinkedIn?
Insta.
Wahnsinn, wie viele das immer sagen.
Ich habe gar kein LinkedIn.
Ach so, guck. Analog oder digital planen? Das haben wir schon ein bisschen rausgehört.
Anna digital, genau. Ja.
Genau, und jetzt Auto oder Bus ist wahrscheinlich bei euch eher relevant als Bahn.
Ja, also ich liebe Bahnfahren. Die Deutsche Bahn hat es mir echt noch nicht vermiest. Aber hier gibt es keine Bahnanbindung, die wirklich Sinn macht. Also Auto.
Ja, okay. Und letzte Frage. Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Natürlich Kinderbauernhof.
Genau. Ja, das habe ich schon fast vermutet.
Ja, ja, ja.
Okay, super, das war's. Vielen Dank auch für diese 10 Einblicke und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich wünsche dir natürlich weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Business und ich glaube, das ist was, was wirklich sehr relevant ist für viele von uns und ja. Vielen Dank.
Ja, ich danke dir für die Zeit und die schönen Fragen und es hat mir echt total Spaß gemacht. War auch mal schön, auf der anderen Seite zu sitzen.
Ja, genau. Stimmt. Danke. Du hast ja auch einen Podcast, packen wir in die Shownotes natürlich auch alle Infos zu dir. Die findet man natürlich jetzt in den Shownotes. Und dann bis bald.
Danke, Lisa, bis bald.
Mamas Werkzeugkiste. Passend zum Thema Multipreneure gibt es natürlich heute auch wieder eine Methodenempfehlung von mir. Und da hole ich wieder mal was Altes aus der Kiste raus. Ich kann da wirklich gut draus rauszaubern. Die Mindmaps. Ich finde, die Mindmaps sind dafür prädestiniert, viele Themen übersichtlich darzustellen. Also wir erinnern uns Mindmap, nicht? Wir haben in der Mitte einen Begriff und dann gehen wir von da aus mit einzelnen Verästelungen, Hauptästen, fügen dann neue Kästen hinzu und dann wieder weitere Unterthemen. Und so kann man das natürlich hervorragend machen, wenn man eben viele Bälle gleichzeitig in der Luft hat. Dafür ist dieses Mindmapping wirklich super. Ich empfehle, das wirklich auch an einem Board zu machen, im Sinne von, selbst wenn es nur ein großes weißes Blatt Papier ist im Format A1, was du dir vorübergehend an die Wand klebst, aber dass du quasi in so einem Tafelsetting damit arbeiten kannst. Du stehst, du kannst dich bewegen, du kannst denken und dann ranschreiben. Das finde ich sehr gut geeignet, um wirklich einfach die Ideen so ein bisschen rauszuschütteln. Du sollst einfach ein bisschen locker sein dadurch. Und ich glaube, das hilft ganz gut dabei. Und man kann das natürlich auch für die Jahresplanung nutzen, Mindmaps und da natürlich auch die einzelnen Themen quasi verästeln. Ich glaube, das ist wirklich ein Tool, was wir immer wieder rausholen können, um es einfach zu visualisieren. Und ich glaube, die Vorteile für Multipreneure, die liegen einfach darin, du kriegst Klarheit und Fokus darauf, was gerade wo ungefähr ansteht, wie die Sachen miteinander zusammenhängen, also was zahlt auf was ein. Wir können auch damit Prioritäten setzen, indem wir immer wieder vielleicht Sachen auch markieren, wenn wir das an der Wand hängen haben und sagen, okay, darauf jetzt die Priorität setzen. Man kann die natürlich immer wieder umgestalten, also sind sie auch flexibel. Man kann natürlich auch dazu übergehen, dass wenn man sich das einmal an der Wand so grob skizziert hat, kann man sich das dann vielleicht auch wieder in einem digitalen Tool nochmal umsetzen, um da immer wieder flexibel die Sachen auch verändern zu können im zweiten Schritt. Ja, und ich glaube einfach, dass so ein Mindmap, so ein kreativer Prozess einfach dazu anregt, sich auch nochmal dazu, ja, damit zu befassen, was mache ich da eigentlich und wie hängen meine Themen eigentlich wirklich zusammen. Und manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und dann steht man davor und denkt, ja, ist doch total klar, ist doch ganz offensichtlich. Und deshalb probier es unbedingt mal aus, wenn du auch so das Gefühl hast, sag mal, ich habe so viele Bälle gleichzeitig gerade hier oben, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich zu was gehört, dann erstell mal wieder so eine Mindmap und versuch mal diesen kreativen Prozess mit dir selbst anzustoßen. Manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man einen Sparringspartner dazu hat, der noch so ein paar Ideen reingibt oder noch mal so ein paar Fragen stellt. Also auf jeden Fall ein Hoch auf Mindmapping. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.